Ja, also der Bericht der Expertinnenkommission, der endlich rausgekommen ist, stellt fest, Vergesellschaftung ist möglich. Wir haben es schon länger gesagt, aber nun wissen es auch die Jurafachleute.
Liebe Leute, eine neue Folge des DWE-Podcasts von Menschen und Mieten. Am vergangenen Mittwoch wurde der Abschlussbericht der Expertenkommission zur Vergesellschaftung von großen Wohnungsunternehmen vorgestellt. Ein Jahr lang haben sich 12 renommierte Expertinnen mit der Frage beschäftigt, ob die Vergesellschaftung von gewinnorientierten Wohnungsunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin rechtlich und finanziell machbar ist. Hier eine kleine Zusammenfassung der Aussagen des Gutachtens.
Ja, also man kann es nicht oft genug wiederholen, weil es so schön ist. Die Expertinnenkommission hat final bestätigt, Vergesellschaftung von den Wohnungen, um die es uns geht, ist rechtlich möglich. Sie hat auch bestätigt, Berlin darf vergesellschaften. Also die Landeskompetenz ist gegeben und eine Sperre in der Landesverfassung, wie sich das so einige Konservative herbeifantasiert haben, gibt es auch nicht. Also Berlin darf das. Die Entschädigung ist auch finanzierbar und zwar so, dass die Mieten dauerhaft sinken, hat die Kommission auch nochmal herausgestellt. Sie hat herausgestellt, dass Vergesellschaftung verhältnismäßig ist. Das heißt, sie ist geeignet und angemessen, um dem Mietenwahnsinn in Berlin ein Ende zu bereiten. Hammer. Sie haben auch geschrieben, dass diese Vergesellschaftung sogar erforderlich ist, weil es kein besseres Mittel gibt, um die Mieten zu senken. Das heißt, der Bericht sagt, Vergesellschaftung ist das beste Mittel, um die Mieten in den vergesellschafteten Beständen dauerhaft zu stabilisieren und eventuell sogar senken zu können und darüber hinaus eine mietsenkende Wirkung für den gesamten Berliner Wohnungsmarkt zu entfalten.
Dann gehen wir mal näher auf den Bericht ein. Was steht drin? Was sind die Konsequenzen für Artikel 15 des Grundgesetzes und was kommt jetzt auf Berlin zu? Darüber habe ich mit Isa und Tobias gesprochen. Beide sind aktive Mitglieder unserer Begleitgruppe und haben sich im letzten Jahr intensiv mit den Aufgaben der Kommission beschäftigt.
Gut, dann fangen wir einfach mal an. Und ich würde anfangen, damit, dass ihr euch vielleicht mal kurz vorstellt. Ich habe hier Isa und Tobias bei mir im Studio und vielleicht können die beide erstmal kurz sagen, wer sie sind und wo die so ein bisschen so bei DWE aktiv sind. Vielleicht fangen wir mal bei Isa an.
Ja, hallo, ich bin Isa. Ich bin seit der zweiten Sammelphase, also Anfang 2021 bei DWE, war da vor allem im Kiez-Team Treptow-Köpenick aktiv und ja, bin seit Anfang des Jahres im Co-Kreis und auch eben in der Kommissionsbegleitgruppe.
Ich bin Tobias. Ich bin auch seit Anfang der zweiten Sammelphase dabei, also Februar 2021, damals im Kiez-Team Friedrichshain. Und dann vor der Wahl, vor dem Volksentscheid, bin ich in die Öffentlichkeitsarbeits-AG, bin da bis heute geblieben und bin dann, als die Begleitgruppe gegründet wurde, zur Kommission auch da rein mit einem Fokus auf eben Öffentlichkeitsarbeit zur Kommission.
Und sag nochmal kurz, Begleitgruppe, was bedeutet das genau?
Die Gruppe wurde gegründet damals, um diese Kommission, um die es ja heute geht, zu begleiten. Das heißt, das auszulagern vom Gesamtplenum im Wesentlichen. Also die Idee war, dass wir nicht wollen, dass auf jedem Gesamtplenum immer wieder besprochen werden muss, was machen die da in dieser Kommission, sondern dass es eine fest mandatierte Gruppe gibt von Leuten, die vom Gesamtplenum gewählt wurden und dazu berechtigt sind, bestimmt sind, zu gucken, was macht die Kommission da und immer mal wieder dann ja Feedback oder Rückmeldung an die Kampagne zu geben, wenn sich bestimmte Entwicklungen abzeichnen, aber vor allem sich darum zu kümmern und damit die Kampagne andere Sachen machen kann.
War das eine leichte Aufgabe? Wie hat es dir gefallen?
Mir jetzt? Ja. Mir macht es großen Spaß, aber es war keine leichte Aufgabe.
Was hat es schwierig gemacht?
Es ist eine Kommission, in der es um sehr viel Jura und Fachfragen ging, verfassungsrechtliche Fragen, von denen die wenigsten von uns wirklich eine Ahnung haben. Das heißt, wir haben uns da irgendwie auch alle gemeinsam reinarbeiten müssen. Ein, zwei von uns können das, die haben das gelernt, die meisten nicht. Und diese Kommission hat es uns auch sicher nicht einfach gemacht, da irgendwie dran zu bleiben. Die haben sich sehr bewusst dazu entschieden, hinter verschlossenen Türen zu bleiben, haben versucht, die BerlinerInnen und auch uns möglichst wenig daran teilhaben zu lassen. Und das hat es nicht leicht gemacht.
Jetzt liegt uns ein Bericht vor. Endlich, nach einer langen Zeit, ein Endbericht von diesem Expertenkommission. Und ich wollte erst euch mal vorab fragen, wir wollen doch sehr gerne wissen jetzt, Vergesellschaftung, geht es, ja oder nein?
Ja, also der Bericht der Expertinnenkommission, der endlich rausgekommen ist, stellt fest, Vergesellschaftung ist möglich. Wir haben es schon länger gesagt, aber nun wissen es auch die Jurafachleute.
Wow, das ist schon nochmal was. Also das ist schon was Großes. Ne? Ich habe schon das Gefühl, dass wir auch in der Kampagne schon lange damit rumwursteln mit dieser Kommission. Wir haben noch vieles andere noch erledigt, aber habt ihr das Gefühl, es ist echt so ein großer Moment gerade?
Auf jeden Fall, auch weil diese Kommission von politischer Seite, glaube ich, nicht uneingeschränkt dazu gemacht war, dass am Ende dieses Ergebnis rauskommt, sondern bestimmte Teile der Berliner Landespolitik, können wir später auch sicher nochmal namentlich drauf kommen im Einzelnen, hatten diese Kommission vor allem im Sinn, um das zu verhindern, dass der Volksentscheid umgesetzt wird, weil sie gehofft haben, dass da irgendwelche juristischen Hürden sich schon irgendwo finden lassen, die am Ende dann unüberwindbar sind, und das ist nicht so gekommen, und das ist schon ein großer Erfolg.
Wir werden in dieser Folge ein bisschen tiefer darauf eingehen, was eigentlich in diesem Bericht steht und auch was für Folge das hat. Aber erst noch mal ein bisschen zurück. Es ist tatsächlich ein bisschen her jetzt, dass auch diese Expertinnenkommission gegründet wurde. Und ich wollte erstmal mit euch darüber reden, wie kam es eigentlich noch mal dazu? Warum gibt es die eigentlich? Und was waren die Aufgabe dieser Expertenkommission?
Ja, also ganz zurück muss man erstmal gehen zum 26. September 2021, der Tag unseres Volksentscheids. Ist ja jetzt auch schon eine Weile her, leider, muss man sagen. Damals haben 59,1% der Berliner WählerInnen, über 1 Million Menschen, haben dafür gestimmt, dass die Wohnungsbestände großer profitorientierter Unternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin vergesellschaftet werden. Und gleichzeitig haben ja die Wahlen zum Abgeordnetenhaus stattgefunden und es ging darum, eine neue Koalition zu formen. Und diese Idee der ExpertInnenkommission kam dann auf in den Koalitionsverhandlungen von SPD, Linken und Grünen. Und sie hat vor allem erstmal diesen Parteien dazu gedient, den Konflikt, wie man jetzt mit diesem erfolgreichen Volksentscheid umgehen soll, zu befrieden. Also es war ein machtpolitischer Moment, zu sagen, wir lagern diesen Konflikt jetzt aus, wir setzen erstmal diese Kommission ein, die alles nochmal ganz genau durchdenken soll, und schieben das erstmal auf die lange Bank. Wir formen jetzt erstmal die Regierung und verstecken uns dahinter jetzt erstmal. Wir geben die Verantwortung ab sozusagen. Und ja, wie gesagt, die Hoffnung des Senats und ich glaube insbesondere der SPD-Führung war es damals einfach, das Thema so auf die lange Bank zu schieben, dass auch unsere Bewegung ja, der Wind aus den Segeln genommen wird und dass die Vergesellschaftungsfrage in einem so verfassungsrechtlichen Klein-Klein untergeht. Dann wurde die 6 Monate später gegründet im März 2022. Das war schon so eine erste Verzögerung. Also da ist schon eine ganze Weile ins Land gegangen, bis man dann mal angefangen hat. Die wurde eingesetzt und die offizielle Aufgabe war, Zitat, Möglichkeiten, Wege und Voraussetzungen der Umsetzung des Volksentscheids zu prüfen. Wow. Super technisch, aber das war die Aufgabe. Genau, und damals waren die verantwortlichen Personen Andreas Geisel, der Senator für Stadtentwicklung, ist ja auch nicht mehr da.
Ach, erinnern wir uns noch an
Franziska
Andreas
Giffey, Geisel. Die war damals regierende Bürgermeisterin.
Auch noch, ja.
Genau. Ja, und ich glaube, man muss auch wirklich nochmal betonen, dass wir als Initiative diese Kommission halt nicht wollten. Wir waren der Ansicht und sind es eigentlich immer noch, dass sie nicht gebraucht wurde, um den Volksentscheid umzusetzen. Das Votum der BerlinerInnen war eindeutig und der Senat hätte auch damals schon direkt damit beginnen können, einen Gesetzgebungsprozess einzuleiten. Wir haben uns dann trotzdem dafür entschieden, nach sehr, sehr langen Diskussionen, einfach weil es für uns keine guten Alternativen gab bei den damaligen Kräfteverhältnissen.
Ich kann mir das tatsächlich noch erinnern, diese Zeit nach dem Volksentscheid, einfach nur Moment von Euphorie, super wichtige und super stolze Momente auch, aber da kam auch ja nach einer Weile auch ein bisschen so Frust raus, weil nichts damit getan wurde tatsächlich mit dieser Aufgabe, und bei uns tatsächlich auch nochmal die Frage ein bisschen ausgelagert, wie gehen wir da eigentlich mit um? Also wie ist dann diese Momente ausgegangen? Wie haben wir uns da entschieden?
Naja, wir haben uns dann nicht dafür entschieden, dass wir selber einen VertreterIn oder mehrere da reinsetzen. Es war ja dann ausgemacht, dass wir 3 Plätze in dieser Kommission bestimmen können. Und wir haben uns dann als Initiative wirklich nach sehr langen Diskussionen dagegen entschieden, selber eigene VertreterInnen da reinzuschicken, sondern ganz bewusst 3 Fachleute da reinzuschicken, die eben mit den anderen ja, verfassungsrechtlichen, juristischen, größtenteils Schwergewichten in dieser Kommission eben auch mithalten können auf diesen Diskussionen. Und ausschlaggebend waren eigentlich 2 Punkte, nämlich zum einen, dass wir gesagt haben, oder das uns als Initiative immer ausgezeichnet hat, dass wir diesen Kampf für die Vergesellschaftung auch auf allen gesellschaftlichen Ebenen führen können. Das heißt, wir haben gesagt, das ist ein relevantes Forum jetzt, in dem es darum geht, was mit unserem Volksentscheid passiert. Und wir haben die Chance gesehen, aus dieser Kommission auch Ergebnisse herauszuholen, die uns dann für den weiteren Kampf helfen werden. Das war der erste Grund. Und wir haben aber auch darüber hinaus eine Verantwortung für Artikel 15, auf dem ja unser Volksentscheid basiert, gesehen, weil schon damals wir die Gefahr gesehen haben, dass auch diese Kommission ein katastrophales Ende nimmt und Artikel 15 für immer verbrannt ist. Also, dass sich eigentlich nie wieder eine Initiative auf diesen Artikel, der ja auch nicht nur den Wohnungsmarkt betrifft, sondern auch ganz andere Bereiche der Daseinsvorsorge, die vergesellschaftet werden könnten.
Weil Artikel 50 wurde noch nie eingesetzt.
Genau, der wurde noch nie eingesetzt. Insofern ist das auch sehr, sehr wichtige Pionierarbeit, die da gemacht wird in dieser Kommission. Aber es hätte eben auch ganz anders ausgehen können. Und wir haben gesagt, wir haben auch über unseren Volksentscheid hinaus eine Verantwortung dafür, dass dieser Schatz im Grundgesetz, der sagt, wir können auch ganz anders wirtschaften, dass der weiter genutzt werden kann. Genau, und dann Finale, wir haben drei Leute reingeschickt. Wir haben uns damals entschieden für Anna-Katharina Mangold und Tim Wiehl. Die beiden sind VerfassungsrechtlerInnen. Und die Humangeografin und Stadtforscherin Susanne Heeg, die viel zur Finanzialisierung des Wohnungsmarkts geforscht hat. Und wir fanden es eben besonders wichtig, auch diese Stadtforschungsperspektive da drin zu haben, nachdem der Senat vor allem JuristInnen da reingeschickt hatte.
Dann ist es am Ende zum Arbeiten gekommen, weißt du, dann hat der Senat, hat diese Kommission beauftragt, hat Aufgaben gegeben, hat diese Expertenkommission dann auch ihre Aufgabe erfüllt, würdest du das sagen, Lisa?
Ja, also wie schon eingangs erwähnt, hat die Kommission auf jeden Fall festgestellt, Vergesellschaftung ist möglich, es ist auch vereinbar eben mit der Landesverfassung, was das übersetzt bedeutet, heißt, das Grundgesetz gilt auch in Berlin, nicht nur, wenn es in ganz Deutschland gilt, gilt das auch in Berlin. Und vor allem auch wichtig zu betonen, dass die Kommission festgestellt hat, dass Vergesellschaftung finanzierbar ist, also und vor allem auch der beste Deal für Berlin finanziell gesehen. Trotzdem muss man natürlich auch hinzufügen, dass die Kommission noch mehr hätte erreichen können. Dass sie das nicht getan hat, ist aber gar nicht so sehr die Schuld der Kommission selbst, sondern liegt vor allem, liegt zum einen auch in der Intransparenz des Wohnungsmarktes generell in Deutschland. Und aber auch an dem damaligen Senat, der aktiv Steine der Kommission in den Weg gelegt hat. Und da ist beispielsweise, sollte ja die Kommission auch ermitteln, was sind eigentlich diese Wohnungen? Also wir als INI haben gesagt, Unternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen besitzen. Aber es ist einfach super schwer, an diese Daten zu kommen und es ist einfach intransparent, welche Wohnungen das betrifft. Trotzdem hätte der Senat das machen können und es wäre auch die Aufgabe gewesen, das an die Kommission weiterzuleiten. Das wurde aber aktiv vom damaligen Bauminister Geisel torpediert und auch unseres Wissens nach gab es auch keine weiteren Gespräche mit der Kommission dazu.
Schon interessant, ne? Der Senat und Geisel beauftragt eine Expertenkommission, sehr spezifische Aufgabe, dann wird die EK, die Expertenkommission arbeiten und es sagt, okay, wir brauchen das und dann sagt Geisel, nö.
Ja, und das ist ja nicht nur das Einzige. Also auch hätte die Kommission, sie hat ja sehr viel Geld bereitgestellt bekommen und hätte dann das Geld benutzen können, um Gutachten finanzieren lassen zu können. Aber auch dafür wurde dann das Geld im Endeffekt nicht bereitgestellt. Was wir als INI dann versucht haben, ist zusammen mit dem Senat für Justiz, damals noch unter der linken Senatorin Lena Kreck und mit dem Senat für Finanzen, damals unter Daniel Wesner von den Grünen, zu der Finanzierung mit Lena Kreck vor allem zu den Daten zusammenzuarbeiten, was wir auch getan haben. Aber auch da hätten wir uns von den beiden ein bisschen mehr proaktive Unterstützung gewünscht.
Also wir haben gerade so ein bisschen über Aufgabe geredet und ob sie die erfüllt haben. Wie hat die Kommission eigentlich gearbeitet? Hat das gut funktioniert?
Ja, also unsere Leute haben sich natürlich eingesetzt für unsere Punkte. Trotzdem gab es eben diese Hürden, die wir eben schon erwähnt haben, dass zum einen eben die Daten, die Liegenschaftskatasterdaten nicht herausgegeben wurden, dass das Geld nicht bereitgestellt wurde für diese Gutachten. Und dann ist eben auch noch ein weiteres Problem, ein bisschen die Intransparenz der Kommission gewesen, also vor allem für uns als INI, weil eigentlich hat die Kommission sich selber Transparenzkriterien auferlegt, die wir als INI sowieso schon als nicht weitgehend genug am Anfang kritisiert haben, und selbst die hat sie nicht eingehalten. Also Stand heute sind die Protokolle der Kommission immer nur bis zum Februar hochgeladen. Es fehlt also März, April, Mai, zwei Protokolle vom Juni. Also es dauert unglaublich lange, bis diese Protokolle online kommen. Und das erschwert natürlich auch unsere Arbeit, oder hat unsere Arbeit als Begleitgruppe enorm erschwert, weil wir natürlich dann nicht wissen, was wird in dieser Kommission diskutiert, wenn wir es erst irgendwie 5-6 Monate später erfahren durch die Protokolle.
Ja, und auch die BerlinerInnen, ne? Also es geht ja nicht nur um, dass wir da gut mitkommen, sondern das war schon ein sehr klarer Bruch auch mit dem Anspruch, die Berliner WählerInnen, die dafür gestimmt haben, überhaupt irgendwie auf dem Laufenden zu halten. Und auch JournalistInnen haben sich ständig bei uns beklagt, die wissen eigentlich nicht, was da passiert. Und ich glaube, dass man diesen Protokollen schon nochmal ganz gut auch deutlich machen kann, wie der Senat seine eigene Kommission torpediert und manipuliert hat. Also es gab diese, ich glaube, es ist so eine Anekdote, die uns immer noch fassungslos macht. Wir saßen irgendwann zusammen mit Hertha Däubler-Gmelin, der Vorsitzenden, und haben sie dann auch nochmal auf die Protokolle angesprochen. Und da saß dann einer der beiden Mitarbeiter der Geschäftsstelle dabei, die für diese Protokolle zuständig sind. Und es war völlig klar, dass der uns angelogen hat in diesem Moment und einfach einen fadenscheinigen Grund gefunden hat. Der hat uns dann erzählt, ja, dieses Protokoll, das ging leider nicht bei dieser Einsitzung, weil da waren die Batterien in dem Aufnahmegerät, waren leider nicht drin. Hat uns das mit so einem total suffisanten Grinsen und so entgegengehalten. Also war völlig klar, die manipulieren ihre eigene Arbeit und die wissen auch, dass wir das checken und ziehen das aber trotzdem durch, weil sie sich offensichtlich auch vom Senat dazu eingesetzt fühlen, genau auf diese Art zu arbeiten.
Wie glaubwürdig ist diesen Bericht? Wir reden gerade darüber, alles, was irgendwie nicht gut daran gelaufen ist. Also wie viel?
Ich würde es andersrum formulieren und sagen, in Anbetracht der ganzen Steine, die diesen Leuten, die da drin gearbeitet haben, in den Weg gelegt wurden, in Anbetracht der Idee von Teilen der Landespolitik, dass diese Kommission eben gerade nicht herausarbeiten soll, wie Vergesellschaftung machbar ist. In Anbetracht dieser ganzen Rahmenbedingungen ist da wahnsinnig viel rausgekommen. Und auch, wenn du nach Autorität fragst oder nach Glaubwürdigkeit, dann auch von Menschen, die fachlich auf der höchsten Ebene spielen. Ne? Also das sind fast alles ProfessorInnen oder teilweise Ökonominnen, die also eine der Expertinnen leitet eine Bank. So, also das sind Menschen, die wirklich vom Fach sind und die auch durchaus politisch, glaube ich, verschieden sind und die sich wirklich dahingesetzt haben und fachliche im größtenteils mit ihrer fachlichen Autorität das jetzt rausgearbeitet haben.
Lass uns einmal ins Bericht einsteigen. Was steht da eigentlich drin in das recent publizierten Abschlussbericht?
Ja, also man kann es nicht oft genug wiederholen, weil es so schön ist. Die Expertinnenkommission hat final bestätigt, Vergesellschaftung von den Wohnungen, um die es uns geht, ist rechtlich möglich. Sie hat auch bestätigt, Berlin darf vergesellschaften. Also die Landeskompetenz ist gegeben und eine Sperre in der Landesverfassung, wie sich das so einige Konservative herbeifantasiert haben, gibt es auch nicht. Also Berlin darf das. Die Entschädigung ist auch finanzierbar, und zwar so, dass die Mieten dauerhaft sinken, hat die Kommission auch nochmal herausgestellt. Sie hat herausgestellt, dass Vergesellschaftung verhältnismäßig ist. Das heißt, sie ist geeignet und angemessen, um dem Mietenwahnsinn in Berlin ein Ende zu bereiten. Hammer. Sie haben auch geschrieben, dass diese Vergesellschaftung sogar erforderlich ist, weil es kein besseres Mittel gibt, um die Mieten zu senken. Das heißt, der Bericht sagt, Vergesellschaftung ist das beste Mittel, um die Mieten in den vergesellschafteten Beständen dauerhaft zu stabilisieren und eventuell sogar senken zu können und darüber hinaus eine mietsenkende Wirkung für den gesamten Berliner Wohnungsmarkt zu entfalten. Viele weitere Punkte. Ich zähle die jetzt einfach auf, weil so alles so schön ist. Die Konvention sagt auch, die Ausnahme für Genossenschaften und landeseigene Wohnungen, ne? Also wir haben ja immer gesagt, das war so ein bisschen so eine Schwierigkeit, wir haben immer gesagt, wir wollen nur profitorientierte Unternehmen treffen damit. Und haben dann gesagt, wir nehmen Genossenschaften und landeseigene Wohnungen aus. Und die Kommission sagt, ja, das geht. Genauso wie diese Schwelle von 3.000 Wohnungen, sagen sie auch. Das ist vollkommen okay, das so zu machen. Die Kommission hat auch bestätigt, dass die Entschädigung nicht von überteuerten Marktpreisen ausgehen muss, sondern davon ausgehen kann, welche Erträge diese Wohnungen, welche Mieteinnahmen diese Wohnungen zukünftig erzielen. Und auch, dass Berlin dafür keine neuen Schulden aufnehmen muss. Das heißt, die Finanzierbarkeit, wunderbar, kein Problem. Auch das faire Mietenmodell, das wir vorgeschlagen haben als Initiative, hat die Kommission geprüft und mehrheitlich validiert, also mehrheitlich dafür gestimmt. Sie sagen, dass für die Bemessung der Entschädigungshöhe die Erträge aus der zukünftigen gemeinnützigen Bewirtschaftung zugrunde gelegt werden können. Also genau das, was wir immer aufgeschrieben haben. Die Mehrheit der Kommission sagt, das geht. Und das heißt, dass die großen Wohnungskonzerne nur so viel Entschädigung bekommen, dass diese über moderate, für alle leistbare Mieteinnahmen aus den vergesellschafteten Wohnungen refinanziert werden können. Und sie sagen, dass mit der Reduktion dieser Mieten auf ein dauerhaft leistbares Niveau auch eine Entlastung der öffentlichen Hand einhergeht. Also auch das, ne, das ist ja immer die Frage. Jetzt Andreas Geisel hat das immer gesagt, ja, das ist wirtschaftlich verrückt und wir können uns das alles nicht leisten. Und die Kommission sagt, nee, wenn wir die Mieten so reduzieren, dann geht damit auch auf Dauer eine Entlastung der öffentlichen Hand einher, weil zum Beispiel viel weniger Geld für Wohngeld bezahlt werden muss. Ne? Also es ist einfach auch eine Art der Entlastung des öffentlichen Haushalts, die damit einhergeht, weil nicht mehr diese teuren Mieten subventioniert werden müssen.
Unglaublich eigentlich.
Hammer.
Oder?
Ja.
Also wenn man das so alles auflässt, wir kämpfen schon sehr lange dafür. Also auch, es ist sehr schwierig, auch irgendwie so aus der BürgerInnenbewegung genug Öffentlichkeit zu bekommen, um tatsächlich zu sagen, nee, das ist echt so. Wir machen uns da irgendwie schon lange Gedanken darüber. Wir haben da Experten dran geholt. Wir haben uns lange überlegt. Es ist auch schon mal ein Moment, wo dann tatsächlich ein paar Leute dann bestätigen, es ist echt so, vom Senat beauftragt. Das ist schon ganz spannend.
Ja, es ist natürlich so ein bisschen zwiespältig, ne? Also wir haben das ja immer gesagt und das ist jetzt auch sozusagen, dass jetzt so von hochrangigen Leuten nochmal bestätigt wird, ist natürlich toll. Aber es ist schon auch irgendwie natürlich die Frage, warum braucht es das überhaupt? Ne? Wir kommen wieder zu dem Punkt, wir hätten diese Kommission dafür eigentlich nicht gebraucht. Trotzdem ist es toll, dass sie das jetzt auch nochmal höchstamtlich festgestellt haben und dass wir damit jetzt weiterarbeiten können.
Aber auf jeden Fall ist es auch schön, dass allen, die bisher behauptet haben, man könnte mit kleinen Stellschrauben das riesige Mietenfiasko in Berlin in den Griff kriegen, dass denen jetzt auch sehr deutlich eben gesagt wird, nee, die Vergesellschaftung ist der Feuerlöscher, den wir jetzt brauchen, eben um diesen Flächenbrand an explodierenden Immobilienpreisen in den Griff zu kriegen.
Was auch noch interessant ist, das ist noch ganz am Anfang gesagt, Berlin darf vergesellschaften. Das ist auch nochmal sehr wichtig, weil natürlich uns noch etwas im Hinterkopf steht mit dem Mietendeckel, wo das nicht so war. Vielleicht kannst du nochmal kurz erklären, warum das so wichtig ist, dass Berlin vergesellschaften darf.
Weil genau das damals der Grund war, also ja auch noch gar nicht so lange her, aber vor 2 Jahren knapp wurde der Mietendeckel vom Bundesverfassungsgericht abgeräumt mit dem Argument, dass Berlin nicht zuständig dafür sei, ein solches Gesetz zu entlassen, weil solange es noch andere Regeln oder sozusagen solange auf der Bundesebene das noch geregelt werden könnte. Und das ist in dieser Sache nicht so. Es ist ein ganz anderes Thema und das ist insofern relevant, als dass dieses Mietendeckel-Fiasko, das es ja leider wirklich war, also nicht in dem, was das Gesetz geschafft hat. Das hat vielen, vielen BerlinerInnen total viel geholfen. Aber dass sich dann Konservative und Liberale zusammengetan haben, um dagegen zu klagen, war halt das Problem. Und das ist in dieser Sache einfach nicht die Gefahr, auch wenn die SPD und viele andere LandespolitikerInnen jetzt immer wieder sagen, sie wollen genau das vermeiden, können wir ihnen jetzt mit diesem Abschlussbericht sagen, schaut mal, ist das gar kein Problem, Berlin kann das und Berlin darf das.
Können wir da auch noch mal ganz kurz auf diese Verhältnismäßigkeit oder die Verhältnismäßigkeit eingehen, weil das ist auch noch so einen großen Punkt irgendwie, was drin steht, die Verhältnismäßigkeit, es, Es ist nicht nur möglich, aber sogar vielleicht das Beste, was wir machen können.
Verhältnismäßigkeit in dem Sinne hat verschiedene Kriterien, Eignung, Erforderlichkeit und Angemessenheit. Eignung bedeutet also, es muss irgendwie ein kausaler Zusammenhang zwischen der Maßnahme und dem Zweck geben. Also Vergesellschaftung muss dazu führen, dass die Mieten sinken. Das sieht die Kommission als gegeben an. Erforderlichkeit, gibt es andere Mittel, die zur Verfügung stehen? Und das haben wir vorhin ja schon betont. Also einfach nicht in dem Maße wie die Vergesellschaftung. Alles sind irgendwie kleine Stellschrauben, die auch eventuell hier und da was bewirken, aber einfach nicht im selben Maße wie die Vergesellschaftung, flächendeckend für sinkende Mieten in den Beständen, die gesellschaftet werden, aber auch zumindest keine steigenden Mieten oder eine Stabilisierung des Mietenmarktes generell in Berlin herbeiführen würde. Und Angemessenheit, also da geht es so ein bisschen um die Abwägung von Vor- und Nachteilen und dann natürlich auch die ganzen verfassungsrechtlichen Vorgaben des Grundgesetzes, also natürlich auch irgendwie auch die Rechte der Unternehmen, die enteignet werden, aber abgewogen gegen die Rechte der Allgemeinheit. Und auch hier ist aber, sieht die Kommission ganz klar, dass es gegeben ist, weil die Unternehmen an sich ja nicht enteignet werden, sondern es werden alle Wohnungen über 3000 Wohnungen, und das bedeutet, dass sie 2999 Wohnungen behalten dürfen, und das ist ja immer noch sehr, sehr viel.
Schon viel.
Und, genau, von daher sieht die Kommission auch dieses Kriterium erfüllt. Aber wie schon gesagt, da gibt's sogar ein paar Juristen, die weitergehen und sagen, diese Kriterien müssen noch nicht mal Anwendung finden. Aber selbst die Juristen, die sagen, es müssen Anwendung finden, sehen sie als gegeben an.
Ja, und dann geht es natürlich auch noch um das Geld, Entschädigung und so weiter. Das ist auch eine Diskussion, die überall ständig anwesend war. Das kostet Geld. Was genau steht in diesem Bericht über dem Geld und die Entschädigungssumme?
Also, das kommt daher, vielleicht nochmal für den Kontext, ne, dass in Artikel 15, auf den wir uns berufen, steht halt drin, im Fall einer Vergesellschaftung muss es eine Entschädigung geben. Also man kann denen das nicht einfach wegnehmen, den Unternehmen, sondern muss denen schon auch ein bisschen was dafür geben. Aber das Art und Ausmaß dieser Entschädigung muss halt in einem Gesetz festgelegt werden. Und genau darum hat sich immer die Frage gedreht. Wir haben immer gesagt, es muss eigentlich eine Entschädigung deutlich unter dem Marktwert dieser Wohnung sein. Einfach damit wir nicht Spekulationsgewinne, die diese Wohnungen damit erzielen, so wie das übrigens passiert, wenn Parteien dann immer mal, so die SPD macht das ja gerne, dass sie dann Wohnungen zurückkaufen von den Unternehmen. Und da passiert ja genau das, dass dann eigentlich Spekulationen mit Wohnraum, gegen den wir uns in Berlin wehren, dass der belohnt wird, indem die halt einfach völlige Fantasiepreise von Steuergeldern bezahlt kriegen. Und genau da haben wir immer gesagt, nein, es muss eine Entschädigung eben deutlich unter Marktwert sein. Und im Bericht steht dazu jetzt?
Dass genau das eben möglich ist. Also die Entschädigungssumme soll nur so viel betragen, wie die AÖR durch faire Mieten mit der Vermietung der vergesellschafteten Bestände einnehmen kann. Und ist dadurch quasi begrenzt durch die fiskalische Leistbarkeit. Also was bedeutet, ist, dass sich das, es muss ja möglich sein, zu vergesellschaften, ohne den Haushalt zu belasten. Und für die Bemessung der Erträge wird quasi anvisiert, wie viel mit den Mieten auch eingenommen werden kann, ohne eben zu Mietsteigerungen zu führen. Und da muss man vielleicht auch nochmal betonen, dass selbst die Konservativen in diesem Bericht sagen, dass nicht zum Marktpreis enteignet werden muss. Also dass auch Abzüge, selbst die Konservativen sagen, dass es Abzüge geben kann.
Steht noch etwas Besonderes im Bericht? Also wir haben natürlich über die Headliner gesprochen, so die echt so für uns hier brennen, aber gibt es da noch etwas, dass wir sagen, das ist eigentlich ein bisschen so überraschend?
Richtig schön ist in dem Bericht, was da drin steht, die widmen sich sehr ausgiebig dem Neubauthema. Also ein beliebtes Argument von SPD und Co. ist ja immer, oder auch nicht nur von SPD, auch CDU und so, haben ja immer gesagt, durch Vergesellschaftung entsteht keine einzige neue Wohnung. Und wir können das alle nicht mehr hören. Aber wenn wir jetzt nochmal versuchen, das ernst zu nehmen als ein Argument, dann können wir jetzt auch mit dem Bericht sagen, darin steht ganz klar, dass Neubau keine Alternative für die Versorgung mit bezahlbaren Wohnungen darstellt und dass andersrum auch fehlender Neubau nicht für Mietsteigerung verantwortlich ist. Sondern der Bericht sagt, Mietsteigerungen sind die Folge von überhöhten Grundstückspreisen und von gewinnorientierter Bewirtschaftung. Und damit Neubau überhaupt einen Effekt erzielen kann, müsste es ein reales Überangebot geben, was es aber eben nicht gibt. Das heißt, der Bericht sagt auch dazu, das Vorhaben ist geeignet, im vergesellschafteten Bestand durch Nachverdichtung und Aufstockung neuen Wohnraum zu schaffen. Also er sagt genau sozusagen, Vergesellschaftung ist nicht nur dazu da, dass wir die Wohnungen in diesem Bestand bezahlbar machen für alle, sondern es ist auch geeignet, um neuen Wohnraum zu schaffen, neuen bezahlbaren Wohnraum, wenn der dann nach gemeinwohlorientierten Kriterien bewirtschaftet wird. Das heißt, auch da, wenn die SPD und Co. die Kommission, die sie selber eingesetzt haben, ernst nehmen, dann haben sie auch da jetzt die Antwort auf das Argument, das wir alle schon nicht mehr hören können.
Also, Vergesellschaftung ist machbar. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, also was das dann eigentlich bedeutet? Was ist genau möglich?
Das bedeutet, dass eben alle Wohnungen über, also oder kapitalmarktorientierte und andere Unternehmen über 3000 Wohnungen in Berlin haben, vergesellschaftet werden können. Und das eben auch leistbar für Berlin ist und zu Preisen, die sich an fairen Mieten orientieren.
Also das sind eigentlich alle mal sehr gute Berichte. Also Berichte, wo wir auch sehr lange danach nach ausgucken, so von, was passiert dann, hoffentlich ist ein Bericht gut. Wir wissen natürlich schon lange irgendwie, dass das möglich ist. Was passiert jetzt mit diesem Bericht? Also die Expertenkommission hat jetzt was bearbeitet, die beendet ihre Aufgabe und dann unsere Vorsitzende, die läuft dann zum Senat, um das zu übergeben. Was passiert eigentlich genau?
Ja, jetzt muss es natürlich so schnell wie möglich ein echtes Vergesellschaftungsgesetz geben und da ist der Senat gefragt und was bisher im Koalitionsvertrag steht zu einem sogenannten Rahmengesetz, ist nicht die Umsetzung des Volksentscheids. Das muss man auf jeden Fall hier nochmal klarstellen.
Weil ganz kurz nochmal, es gibt denn jetzt einen neuen Koalitionsvertrag zwischen der CDU und der SPD und die haben sich geeinigt, über das sie jetzt alle vergesellschaften will? Was bedeutet
genau,
das genau?
Genau, also das ist zumindest, was sie natürlich öffentlich kommunizieren wollen. Die CDU und die SPD, die vergesellschaften jetzt nicht nur Wohnraum, sondern auch Energie und Wasser. Das ist doch wunderbar. Wer hätte das gedacht? Die CDU ist die neue Enteignungspartei.
Ja. Und das heißt der Rahmengesetz?
Das heißt,
ne?
Genau, und das nennen sie Rahmengesetz. Wir haben auch mal gegoogelt, was das eigentlich bedeuten soll, Rahmengesetz. Das soll anscheinend, also Rahmengesetz in seiner Wortbedeutung soll einfach nur eine Richtlinie sein ohne Details. Außerdem hört man, dass in dem Rahmengesetz eine Art Sanktionsmechanismus enthalten sein soll. Also Sanktionen im Sinne von, wenn sich Vermieter nicht an gewisse Richtlinien halten, dann kann man mal schauen, dann kann man mal weiterschauen und dann dann kann eventuell quasi die Vergesellschaftung als Druckmittel eingesetzt werden. Aber
und das brauchen wir also nicht jetzt mit diesem diesem Expertenkommissionbericht.
Ja, und es läuft auch eigentlich dem Artikel 15 entgegen, weil Artikel 15 ist kein Sanktionsmechanismus. Also wenn man sich den Wortlaut anschaut, geht es dabei um eine andere Sortierung von dem Wirtschaftssystem in den vergesellschafteten Beständen. Das ist eine andere Logik, die dann angewendet werden soll und nicht, ist kein Sanktionsparagraf. Und da kann man sich ja schon fragen, das wissen natürlich auch die Verfassungsrechtler der CDU und auch der SPD, die sich ja immer damit schmücken, dass sie Artikel 15 ins Grundgesetz geschrieben haben, dass das eventuell auch einfach scheitern wird, wenn das so formuliert ist. Und ja. Und
also so, ne, dieses Rahmengesetz ist jetzt einfach Next Level Verschleppung. Die haben jetzt, ganz am Anfang haben wir damit angefangen, es hat nach deren Koalitionsverhandlung damals 6 Monate gedauert, bis die Kommission begonnen hat. Jetzt hat diese Kommission über ein Jahr gedauert und jetzt haben sie halt das als nächsten Schritt aus der Tasche gezogen, um das Ganze weiter zu verzögern, sich weiter auch der politischen Verantwortung zu entziehen und gleichzeitig so zu tun, als würden sie dem Votum der BerlinerInnen gerecht werden, und das tun sie natürlich nicht. Und es ist jetzt aber vorbei. Also die Kommission hat jetzt im Auftrag des Senats all das, was wir hier erzählt haben und was wir immer gesagt haben, festgehalten, schwarz auf weiß. Es sind über 100 Seiten, die dieser Bericht hat. Und nach über einem Jahr des Wegduckens sind halt jetzt die Parteien am Zug. Und das meint die Regierungsparteien, das meint aber auch Grüne und Linke, die jetzt in der Opposition sitzen, die damals auch mit diese Kommission eingesetzt haben. Und ja, der Weg ist frei. Also die Ergebnisse sind da. Und damit kann und muss jetzt ein rechtssicheres Enteignungsgesetz geschrieben werden. Das heißt, ja, und wir, also ne, auch die SPD hat das neulich gerade auch nochmal beschlossen. Es gab den SPD-Parteitag, haben sich die Mitglieder explizit dafür ausgesprochen. Ich zitiere mal, einem positiven Votum der Expertinnenkommission folgend, parallel zur Arbeitung eines Rahmengesetzes, ich füge jetzt ein, das wir nicht brauchen, Zitat weiter, ein spezifisches Gesetz für den Wohnungssektor zu erarbeiten. Das heißt, die SPD-Basis oder der Parteitag hat genau dafür gestimmt, sobald jetzt das positive Votum raus ist, sollen alle sozialdemokratischen Mitglieder des AGH und des Senats genau dieses Enteignungsgesetz in die Tat umsetzen. Und das steht jetzt an. Und
es steht nichts mehr im Weg.
Es steht nichts mehr im Weg.
Das ist alles. Wir haben jetzt tatsächlich alles, was wir brauchen, um das mal umzusetzen. Sie müssen dran.
Und es stand davor auch nichts im Weg, aber jetzt noch weniger. Oder es ist schon Vorarbeit, die eigentlich in so einem Gesetzesprozess hätte passieren können, passiert.
Was bedeutet das jetzt für uns als Initiative? Also wir wollten diese Kommission nicht, trotzdem ist dieser Bericht jetzt da. Wir haben lange darauf warten müssen. Was bedeutet das für uns?
Naja, es ist vor allem jetzt für uns ein Moment, glaube ich, in dem wir auch wieder mehr in die Breite gehen können. Ne? Also wir haben uns jetzt, also wir haben diese Begleitgruppe gegründet, auch um die tägliche Arbeit der Initiative nicht zu sehr mit diesem Kommissionsklein-Klein zu belasten. Und trotzdem hat es natürlich auch was mit unserer Arbeit als Initiative gemacht, dass wir uns sehr immer wieder an dieser Kommission abgearbeitet haben, dass wir immer auch darauf warten mussten, was kommt da jetzt raus? Weil das natürlich am Ende dieses Ergebnis klar war, dass es darüber bestimmen wird, wie wir weitermachen können. Jetzt ist dieses Ergebnis da. Es ist toll, was da rausgekommen ist. Und wir können jetzt als Initiative genau das eben auch wieder in die Stadtgesellschaft tragen. Das heißt, wir können wieder in die Kieze sehr viel stärker gehen. Wir können mit einer neuen, starken Botschaft wieder in die Kieze gehen. Wir können sagen, schaut mal, das, wofür ihr alle gestimmt habt vor anderthalb Jahren, das geht. Und das ist aber immer auch noch nicht umgesetzt. Und das, was die Parteien davor haben, das ist nicht das, wofür ihr gestimmt habt. Das heißt, es ist wieder ein Moment, eine Phase, also ich glaube, wir machen jetzt alle auch erstmal ein bisschen Pause und Urlaub über den Sommer. Und dann geht es aber auch genau damit weiter. In die Kieze gehen, mit Menschen auf der Straße sprechen. Genau diese Botschaft. Enteignung, Vergesellschaftung ist möglich. Und es ist immer noch nicht umgesetzt. Die Politik ist am Zug. Und wir werden mit allen BerlinerInnen, die daran mitarbeiten wollen, mit uns, nicht aufhören, dass es dieses Enteignungsgesetz gibt, das den Namen auch verdient und das vor allem ja, dem entspricht, wofür Berlin auch gestimmt hat.
Vielen Dank an Isa und Tobias. Ihr hört es, liebe Leute, ein unglaublich wichtiger Moment in der Vergesellschaftung der großen Wohnungsunternehmen. Viele Zeitungen schrieben es schon, es gibt keine Hürde mehr. Die Frage ist jetzt, wer wird das große Vergesellschaftungsgesetz schreiben und damit natürlich Berliner Geschichte machen? Die BerlinerInnen wissen es schon lange, dass es zur Vergesellschaftung keine Alternative gibt und jetzt ist es noch einmal offiziell bestätigt worden.
Dass allen, die bisher behauptet haben, man könnte mit kleinen Stellschrauben das riesige Mietenfiasko in Berlin in den Griff kriegen, dass denen jetzt auch sehr deutlich eben gesagt wird, nee, die Vergesellschaftung ist der Feuerlöscher.
Wenn du mit uns Geschichten schreiben willst, melde dich jetzt an. Es gibt unglaublich viel zu tun, zum Beispiel in unserer Vergesellschaftungsgruppe, in der Kommunikation, aber auch in den jeweiligen Kiezen. Es ist jetzt an der Zeit einzusteigen und die Vergesellschaftung über die letzte Hürde zu bringen. Und du könntest dabei sein, wenn wir es machen. Alle Mitmachmöglichkeiten findest du auf unserer Website dwenteignen.de oder in den Shownotes dieses Podcasts. Ich verabschiede mich mit einem warmen Dankeschön fürs Zuhören und wünsche dir einen schönen Sommer. Tschüss!